Ja, nach der Sommerpause lesen wir ja immer ein Evangelium. Im letzten Jahr das Markus-Evangelium, in diesem davor das Matthäus. Und hat einer eine Idee, welches wir dieses Jahr lesen? Ihr wisst es alle, Lukas. Wir gehen einfach immer durch Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Warum machen wir das überhaupt? Jedes Jahr immer wieder ein Evangelium. Im Frühjahr haben wir ja freie Themen, auch aus den Evangelien oder aus der Bibel überhaupt. Aber einmal dann nach der Sommerpause immer ein Evangelium. Die Antwort hat Lukas selber hier geschrieben, gleich in den ersten Versen. Und das ist auch schon der erste Punkt, den ich euch nahebringen möchte, wieso es so wichtig ist für unser persönliches Leben, in den Evangelien, also in dem, was Jesus getan und was er gesagt hat, verankert und verwurzelt zu sein. Das ist der erste Punkt. Also Lukas beginnt sein Evangelium. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also Lukas sagt erstmal, da gibt es schon viele, die das unternommen haben, was er jetzt auch vorhat, nämlich das, was Jesus getan und gesagt hat, aufzuschreiben. Da gab es eine Menge. Und ich bin immer wieder auch gefragt worden, wieso sind das manchmal so unterschiedlich? Matthäus schreibt so, der Markus schreibt so, der Lukas diese Stelle gar nicht, der Johannes wieder anders. Wie kommt das denn? Und was ist denn nun richtig? Also um es gleich zu sagen, alles. Deshalb lesen wir ja auch alle Evangelien. Und hier schreibt ja auch Lukas, viele haben es schon unternommen, das aufzuschreiben. Und er sagt nicht, naja, das war schon mal ein ganz guter Versuch, aber so richtig gefällt mir das nicht, jetzt nehme ich das mal selber in die Hand. Sagt er nicht. Ne? Sondern er hat ja eine hohe Wertschätzung all denen gegenüber, die das auch schon versucht haben. Und er hat sogar diese Schriften also als Grundlage für sein Evangelium genommen. Also Lukas hat sein Evangelium so in der Zeit zwischen 80 und 90 nach Christus geschrieben. Das erste, was geschrieben wurde, war 70, der Markus, und das war auch die Grundlage für den Evangelisten Lukas. Und dann gab es noch eine gemeinsame Quelle, die er und Matthäus hatten, wo viele Worte Jesu aufgeschrieben worden waren. Und nun kann man darüber ex-theologische Sachen sich ausbaldobern, wieso das so ist und weshalb der tiefere Sinn ist, aber es gibt einen ganz einfachen praktischen, und den will ich euch heute Abend sagen. Der ganz einfache praktische war, dass man erstmal überhaupt nichts aufgeschrieben hat, weil man das für völlig unsinnig gehalten hätte, etwas aufzuschreiben, wenn Jesus doch eh bald wiederkommt. Also die ersten Christen lebten in der sogenannten Naherwartung. Sie gingen also davon aus, dass Jesus in ein paar Jahren, also jedenfalls nicht länger als 20 Jahren, wiederkommen würde. Deshalb hat man nach seinem Tod und seiner Auferstehung erstmal überhaupt nichts aufgeschrieben. Das änderte sich, als dann so die Jahre ins Land gingen. Die Leute verkündeten das Evangelium, und zwar so, wie sie es eben gehört hatten. Und Lukas sagt ja auch, es war ganz wichtig, Augenzeugen zu haben. Und als diese Augenzeugen immer älter wurden und man davon ausgehen konnte, dass die auch irgendwann in den Himmel gehen, auf jeden Fall die Erde verlassen, dann wollte man das, was diese Augenzeugen sagen, vorher aufschreiben. Das war überhaupt der einzige Grund. Und der zweite Grund war, dass das erste Evangelium war ja Markus im Jahre 70. Das war die völlige Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Damit sind alle ursprünglich auf die irdische Zeit auch bezogenen messianischen Erwartungen wie eine Seifenblase zerplatzt. Da sagte man, jetzt müssen wir das, was Jesus gesagt hat, aufschreiben, sonst geht das am Ende auch noch verloren. Und deshalb haben sich vorher schon immer wieder Leute hingesetzt, haben mal ein paar Worte Jesu aufgeschrieben oder ein paar Ereignisse. Da gab es also unterschiedlichste Fundquellen, auch unterschiedliche Quellen, die schon im Gottesdienst verwendet wurden. Und jetzt hat dann zuerst der Markus das mal in eine systematische Folge gebracht. Und auch hier ist es jetzt so, und daraus ergeben sich auch in den meisten Fällen diese Unterschiede, das ist nicht das eine richtig oder das andere, sondern wirklich beides, weil die Evangelisten auswählen. Er sagt ja auch hier, viele haben es schon unternommen, das zu schreiben. Und sie wählen aus, das ist jetzt nicht wie ein Lebensbericht. Daran hatten die gar kein Interesse. Worum es denen ging, war überhaupt erstmal auszuwählen. Und der Evangelist Johannes, also Lukas tut es im ersten Satz, Johannes im letzten. Johannes schreibt hier, es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Also gut, das ist... Also so ein paar Wände voll wären ja auch schon ein paar Bücher, könnte man schon was reinschreiben. Ja? Aber es zeigt, dass er sagt, Leute, wir schreiben das auf, ich sage gleich warum, wir wählen aus. Wir haben gar kein Interesse, alles von Jesus aufzuschreiben. Und was ihr Interesse war, sagt auch der Johannes hier im 20. Kapitel, im sogenannten Epilog. Da heißt es im Vers 30, auch wieder, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus getan vor den Augen seiner Jünger. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das war das eigentliche Ziel der Evangelisten. Die wollten nicht einen Ablauf. Was hat Jesus am Tage X gemacht, was hat er am 20. März gemacht, am 21. März und so weiter. Sondern die wollten genau das aufschreiben, die wollten auswählen, was hat er getan, was hat er gesagt, um Menschen einen Weg zu bauen, erstmal natürlich, um sie zu informieren. Aber dann vor allen Dingen, dass sie eine Beziehung zu Jesus aufbauen konnten. Das war ihr eigentliches Ziel. Und so sagt es ja hier Lukas auch in dem ersten Vers, als Grund, so kannst du, lieber Theophilus, dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Und das ist das Erste und das gleich wichtig am Anfang, dass ihr auch das Lukas-Evangelium jetzt in diesem Halbjahr nicht nur lest als etwas, was Lukas mal einem bekannten Theophilus geschrieben hat, sondern ihr könntet hier auch einsetzen, so habe ich mich, also Lukas, entschlossen, allem sorgfältig auf den Grund zu gehen, um es für dich, hochverehrter Andreas, hochverehrter Wolfgang, hochverehrte Waltraud, jeden Einzelnen könntet ihr da reinsetzen. Das ist ein Brief des Lukas an dich oder ein Brief Gottes an dich. Und das will er sein. Wenn er das nicht ist und nicht wird über die Zeit, dann ist es eine nette Information. Aber das ist das eigentliche Ziel aller Evangelien, dass du in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus kommst, dass du weißt, er ist der Messias und dass du weißt, das Leben findest du durch ihn und sonst niemand. Also das ist das Erste und Wichtige, dass wir dieses Wort Jesu brauchen, um unser Leben so zu gestalten, dass wir in Frieden und in Freude leben. Anders geht es nicht. Meine These ist, wir brauchen das Wort Jesu, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen das Wort Gottes, um unsere Welt zu gestalten. Die ist im Moment ein bisschen aus den Fugen geraten. Ich führe das auch wesentlich darauf zurück, ich bin als Kind, damals geboren 1951, an der Grenze zur DDR groß geworden. Und die hatten immer riesige Plakate, erinnere ich mich heute, sehe ich noch direkt vor mir, wo sie draufschrieben, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und ich habe mir immer gesagt, ja, was für eine scheiß Ernte. Ich konnte sehen, wie die Kohlköpfe alle abrasiert wurden und gleich auf eine Miete kamen und das stank dann über die Werra rüber. Also ohne Gott und Sonnenschein werden wir sie eben nicht einfahren. Dass wir Regen brauchen, haben wir in diesem Sommer gemerkt. Aber dass wir Dinge, dass es uns gelingt, ohne Gott unser Leben zu gestalten, das wird nichts. Wir brauchen ihn. Und deshalb tun wir gut dran, auch in allen Turbulenzen, in Turbulenzen unseres persönlichen Lebens, aber auch Turbulenzen weltweit, ihn um sein Wort zu bitten, dass er uns den Weg führt, so wie es in dem Psalm heißt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Dass wir ihn bitten, dass wir durch ihn wissen, die Tür zum Vater und seiner Liebe ist für uns immer offen. Die Kraft des Heiligen Geistes können wir durch ihn immer wieder bekommen, aber nur durch ihn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer heimischer werden in den Evangelien, wo wir den O-Ton Jesu, also den Originalton Jesu am dichtesten hören. Und dass wir danach leben und so in eine Beziehung gelangen zu ihm. Das ist das Erste und das Wichtigste, weshalb wir das tun. Dann finden wir im ersten Kapitel die Verheißung der Geburt des Johannes des Täufers. Das geschieht durch einen Engel. Und dann die Verheißung der Geburt Jesu geschieht auch durch einen Engel. Dann kommt in dem ersten Kapitel noch die Geburt des Täufers und dann im zweiten die Geburt Jesu. Das ist fast parallel gesetzt und soll sagen, dass derjenige, den Jesus später als den Größten des Alten Testamentes bezeichnet, also Johannes den Täufer, dass der wirklich ihm den Weg bereitet. Er ist der Vorläufer. Und dann kommt aber derjenige, der nicht nur der Größte in einem Kapitel ist, sondern der ein völlig neues Kapitel aufschlägt, Jesus Christus. Und das geschieht dann. Und ein paar Verse aus der Verheißung von der Geburt Jesu möchte ich euch jetzt vorlesen. Also da kommt der Engel zu Maria und erzählt ihr Großartiges, was Jesus alles sein und tun wird. Ihr könnt das ja mal zu Hause danach lesen, steht alles, wie gesagt, im ersten Kapitel, ist super schön zu lesen. Ich habe das jetzt auch mit Blick auf den heutigen Abend mehrfach gelesen, es ist einfach eine Wonne. Also ich lege euch das ans Herz, einfach mal so von vorn bis hinten das erste Kapitel durchzulesen. Würde heute Abend hier ein bisschen lang dauern. Und das ist dann der zweite Punkt, dass hier konkret wird, für Gott ist nichts unmöglich. Auch in deinem Leben. Und darauf will ich jetzt kurz eingehen. Also nachdem der Engel die großartigen Verheißungen Maria überbracht hat, sagt Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Also das ist doch toll, ne? Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns ruft, dann brauchen wir nicht nur Ja und Amen sagen. Manche denken das immer. Nein, Gott möchte ja, dass wir auch seinen Auftrag verstehen. Und wenn wir sie eben nicht verstehen, und Maria hat ihn nicht verstanden zuerst, sagt, kann gar nicht sein. Dann wird Gott dir den Weg zeigen und wird dir sagen, wie es geschieht. Aber du kannst sicher sein, für Gott ist nichts unmöglich. Oder umgekehrt formuliert, für Gott ist eine Menge mehr möglich als für dich und für mich und für jeden von uns. Das ist erstmal so klar, ne? Also ich sehe jedenfalls keinen von euch, der da laut protestiert. Dass die Schwierigkeit ist einfach die, das nachher im Alltag zu leben. Also Gott die schweren Dinge, aber auch die kleinen Dinge abzugeben. Das geht mir genauso wie euch. Also wenn ich von den letzten 14 Tagen mal ein Beispiel nehme, wo ich das mal wieder sehr deutlich erfahren habe, dann war Folgendes, Christine hatte ja schon erzählt, wir brauchten für die Schwiegermutter ein Krankenbett. Und das kam dann auch sehr schnell. Und dann kam der Anruf, weil es nachher gut ausgeht, kann ich das ruhig mal so sagen, auch ORT, ja. ein Sanitätshaus, die wollten das liefern. Und dann kam am Donnerstag der Anruf, wir können das am Freitag liefern. Ich sagte, prima, das freut mich sehr. Nur am Freitag, sagte ich, geht es leider nicht. Da sind meine Frau und ich nicht da. Da war die Mitarbeiterin sowas von komisch auf einmal und unfreundlich. Ich sage, wieso? Dann müssen wir doch trotzdem liefern können. Ich sage, nee, wir sind doch nicht da. Ja, kann Ihre Schwiegermutter nicht das Bett abbauen? Ich sage, nee, entschuldigen Sie, ich habe doch gerade gesagt, die ist 89 und pflegebedürftig. Die kann nicht mehr in dem Bett sein. Wie soll die denn das Bett abbauen? Für die holen wir das andere höhenverstellbare Bett. Also ich dachte, entweder die Mitarbeiterin hat einen Hitzschlag oder sonst was. Also ich will das jetzt nicht noch weiter ausführen. Die wurde nachher richtig frech. Und ich war mir nicht sicher, was mache ich denn jetzt? Da ich ein gutmütiger Mensch bin, warte ich erstmal ab. Aber mir lag drauf und dran, die am Telefon rund zu machen und dann zu sagen, so und jetzt verbinden Sie mich mit Ihrem Chef oder ich rufe wieder bei der Zentrale und lasse mich mit Ihrem Chef verbinden. Aber habe ich nicht gemacht. Hinterher war ich dann innerlich so zerrissen. Zuerst mal habe ich mich sehr geärgert über diese Mitarbeiterin. Zweitens mal war ich mir nicht sicher, ob ich mich über mich gleich mitärgern sollte, dass ich die nicht gleich mal vor die Kante laufen ließ. Habe ich aber nicht. Dann habe ich mich am Abend geärgert, habe das dann Gott einfach mal abgegeben, weil ich dachte, ich will wenigstens ruhig schlafen. Am nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht und sage, heute mache ich sie rund. Ja, ich rufe sie an und mache sie rund. Und dann war es aber so, als wenn Gott so im leisen Stimme sagt, und ich wollte sie zuerst rund machen und dann zu ihrem Chef gehen. Und dann sagt, nee, Helmut, du machst sie weder rund, noch gehst du zum Chef, sondern du wirst mit ihr sprechen. Das war so der innere Eindruck. Und da fiel es mir wie ein Schuppen von Augen und ich habe gesagt, na ja, gut, vielleicht war es die Hitze, vielleicht auch nicht oder sonst was, was immer es war. Sie war jedenfalls völlig daneben. Und man, da hat sozusagen, ohne dass ich mich da noch tiefer mit beschäftigt hatte, aber mir fiel ein, dass Jesus im 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sagt, wenn einer gegen dich verfehlt, dann geh die Leiter hoch. Sprich erst mal mit ihm. Und wenn er nicht, dann hol noch jemanden und dann geh zur Gemeinde und so weiter. Und mir fiel es wie von Schuppen von Augen und sage, ja, das ist es doch eigentlich. Das ist es. So werde ich es tun. Ich werde nicht mit ihrem Chef sprechen, ich werde sie auch nicht rund machen, sondern ich werde ganz normal mit ihr reden. Und dann, ja, dann war es der nächste Morgen, der Freitag, und ich wollte anrufen und dann kam wieder so ein leichter Impuls. Bete doch erstmal für sie. Bete mal richtig für sie. Nicht, damit es dir wieder gut geht und damit sie sich korrekt fühlt, sondern das bete einfach mal uneigennützig für diese Mitarbeiterin. Okay, hatte ich zwar keine Lust, aber ich habe es gemacht. Und während ich betete, dann hatte ich keine Lust mehr, in Worten zu beten. Da habe ich gesagt, Herr, na gut, in Sprachen kann ich immer beten. Dann habe ich eine Weile für diese Mitarbeiterin in Sprachen gebetet. Und während ich in Sprachen betete, klingelte das Telefon. Und wer war dran? Die Mitarbeiterin. Sehr freundlich, wie ausgewechselt. Herr Hanusch, wir haben ja schon einen Termin ausgemacht für den Montag. Die Zeit fehlte noch. Würde Ihnen denn 10 bis 13 Uhr passen? Vorher passte ihr überhaupt keine Zeit, egal wie weit ich den Rahmen spannte. Jetzt passte ein sehr enger Zeitrahmen, passte wunderbar, 10 Uhr. Ja, wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie gern wieder anrufen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und noch einen schönen Tag. Ich dachte, boff. Also wenn ich die rund gemacht hätte, hätte die vermutlich nicht so reagiert. Entweder sie wäre zerknirscht gewesen oder sie wäre genauso auf die Hinterfüße gegangen und wir hätten uns da einen Streit geliefert. Und da dachte ich, da fiel es mir dann ein, auch diese Stelle, für Gott ist viel mehr möglich als wie für uns. Und ich habe mir gesagt, Helmut, warum soll ich immer mit so hier in Ochsen rumärgern? Bitte doch einfach Gott, dass der das macht. Gott macht das. Und wenn ich das öfter mache, werde ich noch nicht mal mehr prastig sein auf die und die als Hirnochsen bezeichnen, sondern einfach, es sind geplagte Menschen, die halt mal daneben liegen. Also das habe ich daraus gezogen, für Gott ist so viel mehr möglich, wenn wir es ihm überlassen. Und wenn wir ihm nicht vorschreiben, wann er es macht, wie er es macht, wo er es macht und mit wem er es macht. Das heißt noch lange nicht, dass wir dann immer und duckmäusern. Also wäre mir die jetzt am Freitag nochmal blöd gekommen, dann hätte ich ihr schon ein paar Takte gesagt und wäre auch zum Chef gegangen, wenn das nicht.
Ja. Also ich kenne solche Situationen auch. Ich bete da auch für jemanden irgendwie ständig und ich merke, da ändert sich für mich zumindest erfahrbar nicht. Aber was sich ändert, ist, dass ich wieder runterkomme. Also
genau.
Das ist so der positive Aspekt, den ich für mich erlebe, dass ich nicht ganz so stinkig bin, dann,
genau.
Sondern langsam wieder runterkomme.
Und das ist ja nicht wenig. Ja, das ist ja schon mal, ich will nicht sagen wie ein Sechser im Lotto, aber doch wie ein Fünfer. Wie ein Fünfer im Lotto. Das Wichtigste ist doch immer wieder, dass ich sozusagen, das ist doch mein Herzenswunsch, nicht ob ich dies oder jenes erreiche, sondern dass ich im Frieden und in der Freude Gottes lebe. Das will ich doch. Alles andere ist doch Kokolores. Ja? Ob ich das habe oder nicht habe, ist doch alles Kokolores. Das Entscheidende ist der Friede Gottes in meinem Herzen. Wenn ich den habe, dann bin ich glücklich. Dann laufen die Dinge auch anders. Und um den kann ich eben bitten, indem ich ihm auf jeden Fall mir die schweren Sachen gebe. Und wenn du richtig gut drauf gibst, gibst du ihm die kleinen auch. Damit wirst du nicht sozusagen unselbstständig. Ich würde gerne noch ein paar Sachen an Gott abgeben, aber er nimmt sie nicht. Ich muss sie selber machen. Ja, also wir haben immer noch genügend zu tun, wenn wir ihm die großen Sachen geben und wenn wir ihm am Morgen schon bitten, Herr, leite mich durch diesen Tag. Ich merke auch, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit ihm im Gespräch den Tag beginne und auch zwischendrin immer wieder Kontakt aufnehme oder ob ich da einfach immer so wie ein da durchfege. Ne? Und das ist es nämlich, was ich euch sozusagen, wenn ich es denn könnte, ins Hirn oder ins Herz geradezu eingravieren möchte, für Gott ist nichts unmöglich. Auch für dich. Was er bei Maria getan hat, will er gerne auch bei dir tun. Für Gott ist nichts unmöglich. Jesus sagt es nachher an anderer Stelle, ohne mich, und das haben wir vorhin ja auch schon mal im Gebet gehört, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, Mai, wenn das so ist, warum versuche ich es dann immer wieder? Dann kann ich doch gleich sagen, ja, Herr, das ist so. Ich will es ab sofort viel öfter mit dir tun. Und dann wirst du die Erfahrungen sammeln. Also das ist der zweite Punkt. Der erste ist, das Wort Gottes ist für dich geschrieben, das Evangelium ist für dich geschrieben. Das zweite ist, für dich kann Gott so viel tun, für ihn ist nichts unmöglich. So, jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Also Maria fragt ja, wie soll das geschehen? Und der Engel gibt ihr, und Gott wird sehr konkret, das wirst du auch an noch mehreren Beispielen hier sehen, Gott wird immer dann sehr konkret, wenn er dir einen Auftrag gibt. Er sagt ihr hier, guck, na guck sagt er wieder nicht, aber er sagt, deine Verwandte Elisabeth galt als unfruchtbar, und ist jetzt schon im sechsten Monat schwanger. Das wusste offenbar Maria noch nicht. Und das war das Zeichen. Sie selber erfährt einen Auftrag und sagt, hey, das kann doch gar nicht gehen. Und dann sagt ihr der Engel, wie es geht, und sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Und als Zeichen bekommt sie eben dieses. Und dann heißt es ja, dann sagt sie wirklich ja, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte. Und dann heißt es sofort, nach einigen Tagen machte sich Maria eilends auf zu ihrer Verwandten. Also sie kann es gar nicht abwarten, das Zeichen bestätigt zu bekommen. Und sie bekommt es ja dann bestätigt. Und dann, das Ganze ist ja schon mit Mühsal verbunden, aber dennoch mit immer wieder großer Freude. Als sie dann zu Elisabeth kommt, sagt die, das Kind, als du reinkamst, hüpfte vor Freude. Vor Freude. So erfährt Elisabeth es auch wieder inspiriert durch den Heiligen Geist. Und dann quillt es gleichsam aus Maria raus, so wie vorhin bei Roman. Ich kann es gar nicht erwarten, euch das endlich zu erzählen. So kann es Maria gar nicht erwarten, das Elisabeth auch zu sagen und Gott zu lobpreisen. Und dann sagt sie, meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Was nicht heißt, über alle, die Angst haben, sondern über alle, die in der Gemeinschaft mit ihm leben, die ihn ehren. Ja, ja, das ist der dritte Punkt. Das ist doch super, dass nachdem Maria das so erfahren hat, sie gleichsam fast, es quillt aus ihr heraus. Sie muss sich nicht riesig anstrengen, Gott zu lobpreisen, sondern es kommt aus ihrem Herzen einfach raus. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. So bis hierhin denkst du vielleicht, naja, bei Maria okay. Aber jetzt kommt der Grund, der für dich gilt. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Wenn du sagst, na Maria ist ja so eine ganz große, aber ich bin doch so ein armes Huscherle, dann gilt das Wort für dich. Auf dein armes Huscherle sein, auf deine Niedrigkeit schaut der Herr und freut sich über dich. Er freut sich über dich. Und das ist das, was noch in mein Herz tiefer rein muss und ich hoffe in deins auch. Dass das ein Stückchen tiefer heute Abend runterrutscht. Dass du weißt, Gott hat dich geschaffen, Gott liebt dich. Schon allein die Gegenwart Jesu während der Schwangerschaft verändert da was. Um wie viel mehr dann in seiner irdischen Existenz, um wie viel mehr in seinem Beistand heute, dem er jeden versprochen hat. Es kann dir wirklich nichts mehr passieren, was immer auch passiert. Und wenn man so die Zeitung liest, denkt man sich ja, naja, kann ja einiges noch auf uns zukommen. Ja, kann. Aber letztendlich sollst du wissen, du bist in Gottes Hand geborgen, restlos, was immer auch kommt. Es kann durchaus sein, dass so turbulent wird in deiner Firma, dass dir gekündigt wird, betriebsbedingt oder weil irgendwelche Machenschaften laufen. Wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst, das ist bitter. Wenn du dein Vermögen verlierst, ist bitter. Aber wenn du in der Hand Gottes geborgen bist, musst du noch lange nicht die Hoffnung verlieren. Das ist ein Unterschied. Sondern sagt sich das natürlich so kühn daher. Aber wie sagt das einer, der das so erlebt hat? Ich habe gerade das Buch von dem Dale Carnegie, Sorge nicht, lebe. Und da erzählt er von einem Mann, dem ist das so ergangen. Der ist ohne erkennbaren Grund fristlos in seiner Firma gekündigt worden, in Amerika war das. Dann ging eine Bank pleite, er hat seine gesamten Ersparnisse, seine gesamte Altersvorsorge, alles von einem Tag zum anderen verloren und war völlig verzweifelt und niedergeschlagen, wie es denn weitergehen könnte. Und irgendwie ist der Dale Carnegie auf ihn gestoßen und hat dann was Geniales gemacht. Er hat gesagt, ja, das ist furchtbar. Aber lassen Sie uns doch nochmal in eine andere Richtung gucken. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Armut und den ganzen Verlust, den Sie haben, da käme ein Mann und würde sagen, ich gebe Ihnen 1 Milliarde Dollar. Wären Sie bereit, Ihr Augenlicht ihm zu geben? Nee, sagt er, ich gebe dem doch nicht meine beiden Augen, bin dann blind. Ja, sagt er, okay. 1 Milliarde. Sind Sie das schon mal wert? Wie viel sind Ihnen Ihre Arme wert und Ihre Hände? Wie viel Ihre Beine? Wie viel Ihr Gehör? Und dann sagt er, gucken Sie mal, auch wenn Sie das verloren haben, so bitter es ist, Sie sind, so wie Sie da jetzt sitzen oder stehen, ein ganz kostbarer Schatz. Sämtliche Gold- und Geldreserven aller Rockefellers und aller Reichen der USA und der ganzen Welt reichen nicht aus, um diesen kostbaren Schatz zu erwerben und zu kaufen. Das habe ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen und gedacht, ja hey, worauf kommt es denn wirklich an? Worauf wirklich? Wir machen uns oft so ein Heckmeck um alle möglichen Sachen, so viel Sorgen um alle möglichen Sachen. Ist doch alles Mumpitz. im Vergleich dazu? Man kann natürlich sagen, okay, Helmut, du bist Rentner, wie willst du denn den Arbeitsplatz verlieren? Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Ja? Von daher bin ich nicht so ein ganz gutes Beispiel. Ja? Aber es gibt hier gute Beispiele, auch unter euch. Wir haben es ja schon mehrfach genannt. Die Claudia ist zum Beispiel so eins. Die hat eine schwere Krebserkrankung, weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen wird und lebt aber in einer Zuversicht und Freude, dass ich immer sagen kann, wenn Christina mal oder ich sie anrufen, ich bin gestärkt. Das ist unglaublich. Auch jetzt wieder sagte sie, wie hast du jetzt so bestimmt? Ja, ich bin mit Annette mal nach Allendorf gefahren, wir haben dann Eis gegessen. Dachte mir, Donnerwetter, das haben sie richtig gemacht. Also sie selber ist eben auch in diesem, das wissen wir ja alle, in diesem Wort Gottes verankert. Sie hat wirklich da in dem Wort ihren, der feste, felsige Grund. Und, das habe ich immer wieder auch Leuten gesagt, auch sie hat mir das gesagt, wenn sie weiß, dass sie in Gott geborgen ist, und Freunde hat, und die hat sie hier, die den Weg mit ihr gehen, dann hat sie alles, was sie braucht. Egal, ob sie gesund ist oder krebskrank. Paulus sagt das dann an der anderen Stelle, wenn wir leben, dann leben wir dem Herrn, wenn wir sterben, dann sterben wir dem Herrn. Wir mögen also leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Das ist auch eine Aussage. Also wenn wir das so in unser Herz reinnehmen, dass wir wissen, wir sind richtig wertvoll. Ich habe euch das ja schon x-mal gesagt. Du bist Gottes geliebtes Kind, kostbar und wertvoll, einzigartig, geliebt vom Vater. Aber vielleicht wird dir heute Abend nochmal dieses kostbar und wertvoll deutlicher an diesem Beispiel, wenn du einfach mal deine Organe nimmst und dir überlegst, was ist denn das wert? Unglaublich. Und das ist ja auch so. Du bist nicht irgendwie auf die Welt runtergeplumpst, sondern Gott hat dich geschaffen. Ja, das hören wir hier in den Verheißungen. Und so heißt es ja auch im Psalm, finde ich immer super, wo es dann heißt, als ich gewoben wurde im Schoß meiner Mutter. Oder ein anderes Bild vergleicht er, wie wenn Gott so ein Töpfer ist, der sich alle Mühe gibt, dass dann richtig schön das Gefäß rauskommt. Oder der sich alle Mühe gibt, dass dein Leben so gewoben wird, dass dann so was Tolles rauskommt, wie heute hier auf dem Stuhl sitzt. Das ist doch super. Wenn ich das weiß, kann mir nichts mehr. Dann bin ich wirklich in ihm geborgen. Und dann tritt das ein, was der Evangelist Johannes eben am Schluss dann schreibt. Das alles ist aufgeschrieben, dass du glaubst, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Erlöser, der Heiland, der Sohn Gottes, und dass du durch ihn im Glauben das Leben hast in seinem Namen. Das ist es. Also das sind die drei Punkte, die ich euch heute Abend mit ans Herz legen will. Das erste, hochverehrte Barbara, das Evangelium ist für dich und dich und dich, sonst könnte ich jeden sagen, aufgeschrieben. Das zweite, für Gott ist nichts unmöglich. Und du kannst alles zu Gott bringen, so wie du es ihm sagen willst. Ja, da brauchen wir uns nicht vorher lange überlegen. Da muss man auch nicht das Gebetbuch holen und sagen, wie könnte ich denn mal mit Gott sprechen? Ja. Ich gucke dich gerade an, Martin. Ich wusste ja, wir sehen uns heute Abend. Und ich habe mich auf jeden von euch gefreut. Aber ich habe doch nicht überlegt, oh je, wenn ich heute Abend den Martin treffe, was werde ich ihm denn sagen? Und werde ich es in den rechten Worten sagen und im richtigen Tonfall und am richtigen Ort? Ist doch alles Mumpitz. Wenn wir uns sehen, dann tauschen wir uns aus und plaudern. Und so darfst du auch mit Gott sprechen als deinem geliebten Vater, als deinem Papa. Du darfst ihm alles sagen, so wie es dir in den Sinn kommt. Und du weißt, Gott liebt dich und für Gott ist nichts unmöglich. Das ist das Zweite. Und das Dritte, du bist eine wunderbare Schöpfung Gottes, schön und wunderbar gestaltet.